Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Da kann einer 30 Dummheiten von sich geben. Er wird doch den Preis davon tragen, wegen seines Bartes. Und mit diesem Zitat sagen wir herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Schwunde. Das ist ja wieder ein sehr lustiges Zitat mit einem Bart. Also von wem, in welchem Jahrhundert?
Möchtest du raten? Ich weiß, du magst nicht raten, aber ich liebe es, wenn du rätst.
Ich weigere mich. Außer es ist eine... Nee, das ist viel zu nett. Also es wäre ein Mädchen, das den Taliban entflohen ist. Die könnte sowas sagen. Aber das ist so ein bisschen zu leicht, weißt du?
Ja, aber das würde auch gut passen. Also, das Zitat stammt von Marie Le Jard de Gournay, 1565 bis 1645.
I love her.
Französische Schriftstellerin, Philosophin, feministische Pionierin. Also fast 200 Jahre vor Olympe de Gouges. Und das Zitat stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1622.
Großartig. Also das wieder zur Erinnerung an unsere Hörerinnen und Hörer, vor allem die jüngeren Generationen. Leute, der Feminismus, die Frauenbewegung, die Bewegung von Frauen für Freiheit ist schon 1000 Jahre alt fast.
Ja, wirklich. Es war ganz süß, weil letzte Woche kam eine Freundin auf mich zu und meinte, oh, ich habe ein Zitat gefunden. Großartig. Und ich habe noch nie von dieser Frau gehört. Du kennst die bestimmt auch nicht. Meinte ich, nein, bestimmt nicht. Und dann sagte sie, Marie Le Jard de Gournay. Und meinte ich, ey.
Das ist deine
Spezialität. Sag mir was Neues. Natürlich kenne ich die. Viele kennen ja dieses eine Zitat von ihr, wo sie sagt, das, was dem Kater auf der Fensterbank am ähnlichsten ist, ist die Katze. Auf Französisch macht es noch mehr Sinn, weil Le Chat männlich ist. Ne? Bei uns ist es ja umgekehrt, die Katze. Ne?
Genau.
Und ihre Argumentation, sie setzte sich schon zu ihren Lebzeiten eben für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen ein und sagte, ey, Männer und Frauen sind Menschen, deswegen müssen beide auch ungehindert Zugang haben zu Bildung und Einfluss. Ne? Mhm. Große Pionierin, große Vorreiterin.
Ja, und vor allem große Logikerin. Also diese Selbstverständlichkeit, dass Männer und Frauen eben gleich sind, das ist fantastisch. Wirklich toll. Vielen Dank für die Erinnerung. Wir haben sie, glaube ich, haben wir sie schon mal gehabt? Wahrscheinlich schon in der Podcast in unserer hunderten von Folgen.
Aber mit Sicherheit nicht mit diesem Zitat.
Nein, das weiß ich. Sonst, da hätte ich mich daran erinnert. Sehr schön.
So, what a week. Möchtest du mal... Mit was anfangen?
What a month. Also ich möchte jetzt schnell zwei Dinge sagen. Also und dann haken wir den Donald Trump, den amerikanischen Präsidenten ab, weil wir wollen ja keinen Trumpism betreiben. So schrecklich der amerikanische Präsident, so chaotisch, so fürchterlich und was auch immer, was wir ja auf allen Kanälen hören, der amerikanische Präsident sein mag. Ich möchte zwei Dinge hervorheben, was passiert wäre, wenn Kamala Harris gewonnen hätte. Hätte Kamala Harris gewonnen, also wäre Präsidentin geworden, dann hätten die Iraner das islamistische Fascho-Regime jetzt eine Atombombe. Punkt. Zweiter Punkt. Wäre Kamala Harris Präsidentin geworden? Wir hätten die Epstein-Files, über die wir dann sicher länger diskutieren, also ich habe da so Thesen gebracht, hätten wir die Epstein-Files nie veröffentlicht gehabt. Und zwar diese Epstein-Files, die jetzt auch Donald Trump wahrscheinlich zur Lame Duck machen, die nächsten drei Jahre.
Ich möchte noch einen dritten Punkt ergänzen.
Ah, sehr schön.
Übrigens wäre Kamala Harris oder wäre irgendwer von den von der Demokratischen Partei in Amerika Präsident geworden, wären die Geiseln nicht freigekommen. In Israel, die israelischen Geiseln, die in den Tunneln der Hamas vor sich hin krepierten.
Genau, ja? Nee, es wäre Kamala Harris. Kamala Harris war ja die Gegenkandidatin zu Donald Trump.
Ja, natürlich.
Und jetzt, wenn du das gesagt hast, ist mir noch ein Grund weiter eingefallen. wäre Kamala Harris Präsidentin der Vereinigten Staaten geworden, was doch so viele weinen und möchten und tun, wäre die Olympiade wieder geöffnet für Männer im Frauensport. Also würden Männer im Frauensport wieder alle Medaillen abräumen.
Kannst du mir das mal erklären übrigens, wenn du, ich finde das super mit diesen klaren Aussagen, die wir treffen können, ne? Das wäre passiert.
Das sind Fakten.
Wäre Kamala Harris gewählt worden. Aber warum wurde unter Biden, 2021 bis 2025, ne, war Biden der Präsident, was waren seine Gründe, warum er die Epstein-Files nicht veröffentlicht hat? Ich würde das gerne mal konzentriert hören.
Also konzentriert hören, also es ist so, die Epstein-Files waren immer ein großes Anliegen der Make America Great Again Basis. Bewegung. Die Epstein-Files, die Veröffentlichung der Epstein-Files war für die durchgeknallten Verschwörungstheoretiker der QAnon, oder also diese wirklich Incels, Rechtsextremen und so, eines der wichtigsten Themen, dass Epstein-Files veröffentlicht werden sollten. Die Demokraten haben das immer eben als Verschwörungstheorie lächerlich gemacht, oder vielleicht erinnerst du dich an die Pizzagate, also man hat ja Hillary Clinton vorgeworfen, es gäbe ein Kindervergewaltigungsring der globalen Elite, respektive des Deep States in den USA, und wir haben ja alle gelacht, respektive geschrien, und das als absolute rechtsextreme Verschwörungstheorien gegen die Demokraten immer aufgenommen. Und was sich ja jetzt zeigt, sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, ist immer der Spruch, den ich bringe wegen Verschwörungstheorien. Just because I am paranoid doesn't mean they're not after me.
Oh.
Nur weil ich paranoid bin, heißt es nicht, dass sie mich doch nicht verfolgen, oder? Und tatsächlich haben diese durchgeknallten Verschwörungstheoretiker einen Kern mit den Epstein-Files, die übrigens jetzt im Januar veröffentlicht wurden. Also eigentlich sollten mit diesen 3 Millionen Bildmaterial, Video, E-Mails, sollte alles auf dem Tisch liegen, der Epstein-Files. Jetzt zu den Demokraten, deine Frage, und Demokratinnen. Mm-hmm. Weil es so unglaublich viele demokratische Politiker und Politikerinnen hat. Und weil Epstein Millionen in die Demokratische Partei investiert hat, nicht in die Republikanische, sondern wirklich, die waren Bodies, die waren so eng, waren die Demokraten natürlich überhaupt nicht daran interessiert, die Epstein-Files zu veröffentlichen. Wie wir auch gesehen haben, ganz bekannte Demokraten oder auch Labour Party, oder also die ganze europäische Sozialdemokratie ist jetzt in großer, großer Angst und Bedrängnis durch die Epstein-Files. Also Peter Mandelson, von dem hört ihr alles nicht auf ARD, ZDF. Dabei ist es eine der wichtigsten Politiken, die stattfindet. Peter Mandelson war der Prince of Darkness, den habe ich auch gut gekannt, als ich in Brüssel tätig war. Peter Mandelson, der Blairite, also der Linke, also nicht, er ist ein Rechter, aber er hat die Labour Party quasi auf Blair-Kurs gebracht, oder als neoliberale Sozialdemokratie, die sich ja jetzt dann zur Identitätspolitik umgewandelt hat. Aber Peter Mandelson, schwul, ist einer der eben Prince of Darkness, haben wir ihn immer genannt innerhalb der Labour Party, und der ist Botschafter geworden unter Keir Starmer, jetzt dem jetzigen Premier von Großbritannien. Und hat einfach immer gelogen. Der hat x Skandale und der war auch nach der Verurteilung von Jeffrey Epstein, dem Vergewaltiger von Kindern, war er 2000, was war das, die Verurteilung war 2005 oder 2006.
Oh Gott, ab 2005 gab es Anklagen. Ich glaube 2007 wurde Epstein wirklich verurteilt. Ja. Also ist alles schon wirklich lange bekannt.
Ja, genau, lange bekannt.
Und 2019 hat er sich umgebracht oder starb. Man weiß ja bis heute nicht, hat er sich umgebracht oder.
Der wurde sicher umgebracht.
Irgendwie. Also jedenfalls, er war danach tot, 2019.
Eben um auf die Frage zurückzukommen, jetzt Peter Mandelson, ich werde es dann in der Geschichte in den Notes bringen. Ich werde dann auch mal einen Artikel darüber schreiben. Also das Labour Government wackelt im Moment wegen den Epstein-Files. Und davon hören wir in der ZDF-ARD überhaupt nichts. Weil sie sich jetzt, also die Demokraten waren nie interessiert an den Epstein-Files, bis wie Isabel Rohner immer macht, aber viel besser als ich.
Das? Was?
Nein, erst jetzt interessieren sie sich für die Epstein-Files wegen Donald Trump. Weil Donald Trump 1500 Mal oder 2000 Mal, weil viele Dinge geschwärzt wurden. Und erst seitdem Donald Trump die Epstein-Files verzögert hat, also nicht publizieren wollte, erst seitdem haben die Demokraten gemerkt, aha, jetzt können wir die Geschichte total anders spinnen, nennt man das ja. Spinnen, oder? Also wir weben, ganz anderes Narrativ bringen. Und es hat funktioniert. Die New York Times über ARD, der Spiegel, die Süddeutsche haben absolut keine kritischen Berichte über die linke, sozialdemokratische, europäische und US-amerikanischen Involvements in den ganzen Kindervergewaltigungsring unter Epstein. Sie interessieren sich absolut nicht dafür. Sie interessieren sich nur, könnte das Donald Trump schaden? Und das zeigt, wie verwerflich unsere Medien geworden sind, wie undemokratisch und wie absolut frauenfeindlich das ist. Also ich habe die neuesten Epstein-Akten gelesen, 2 Tage lang, und was bleibt, ist der Eindruck einer Elite, einer globalen, linken, progressiven Elite-Welt, in der pornografisierte Misogynie nicht die Ausnahme, sondern der Schmierstoff der Macht ist. Und vor allem einer politischen Elite. Und das hörst du nirgends.
Nee, aber du bringst es jetzt so auf den Punkt. Nichtsdestotrotz betrifft es ja so unfassbar viele Männer, dass man schon sagen kann, es geht vom einen parteipolitischen Spektrum bis zum anderen.
Jein. Ich finde, es geht um eine globale Finanzelite. Zum Beispiel Larry Summers, der Finanzberater und Finanzchef von Barack Obama. Es sind so diese Typen aus dem Kulturkuchen und aus dem Universitätskuchen. Also es ist nicht der Bauer von nebenan, sehr verehrte Damen und Herren. Es ist nicht der Kellner. Ich finde, dieses ganze Gestürm, das immer kommt, ja, Männer sind halt so, stimmt eben nicht. Es ist tatsächlich eine Pornokratie, Aristokratie, einer globalen Elite, die sich in einem sogenannten progressiven Milieu sehr wohl fühlt.
Ein Machtnetzwerk, was unfassbar global war. Ne? Also
ja,
von
Europa. Es geht wirklich um Europa und die USA. Also es sind nicht die Inder. Du hast wenig indische oder chinesische Kindervergewaltigungs-E-Mails drunter. Also das habe ich auf jeden Fall nicht gemerkt. Also da möchte ich schon festhalten, es ist die westliche Welt. Es ist eine westliche, globale, progressive Elite, möchte ich. Entschuldigung.
Nee, aber weißt du, das sind so die, was ich jetzt in den letzten Tagen auffallend häufig gelesen habe oder worüber auffallend häufig berichtet wurde, waren Frauen, die ja. in Kontakt standen mit Epstein, so sehr und so häufig, dass ich schon bei der ersten wurde ich sehr misstrauisch gegenüber der Berichterstattung. Mhm. Also jetzt, weiß nicht, Mette Marit, die sich entschuldigt. Wie oft habe ich das gesehen in den sozialen Medien, auf allen möglichen Plattformen, wo ich denke, ey, können wir mal über die Männer sprechen, die Kinder missbraucht haben?
Ja, ja, und das, können wir das, nicht.
Können nee, wir können, nicht. Können wir es, nicht.
Ja, und ich habe noch einen Punkt zum Epstein, der mir aufgefallen ist in der Vorbereitung heute. Und da habe ich echt einen Knüller. Leute, das, was Epstein als Privatperson mit einem globalen Netzwerk gemacht hat, macht Deutschland als Staat mit den Frauen.
Das ist eine taffe These, die du uns aber erläutern wirst.
Genau. Deutschland macht als Staat mit der Prostitution, was Epstein als Privatperson mit einem Netzwerk von Mädchen und Frauen gemacht hat. Deshalb finde ich diese Empörung von Frauengruppen, die Sexarbeit propagieren und sich entsetzen über Epstein, total bigott. Weil bei der Sexarbeit plappern die Idiotinnen von Freiwilligkeit, bei Epstein ist es dann sexuelle Gewalt. Es ist aber beider Orten sexuelle Gewalt. Die Dummheit, die Bigotterie solcher Positionen lässt meinen Kopf explodieren. Weshalb komme ich dazu? Bei den Frauen wird ja gesagt, oder Mädchen und Frauen wird ja, in der Prostitution wird gesagt, ja, die machen das freiwillig. Es waren sicher auch, die Mädchen sind ja zum Teil freiwillig zu Epstein. Er hat ihnen Studium bezahlt, er hat sie auf Reisen mitgenommen und so weiter und so fort, oder? Jetzt dürfen wir dank MeToo im Westen darüber diskutieren, das ist sexuelle Gewalt, das hat nichts mit Sexualität oder Begehren zu tun, sondern das ist nihilistische, brutalste, sadistische Machtausübung. Aber jetzt so zu tun, als, weil das der Epstein gemacht hat, also quasi als Privatperson mit einer globalen politischen und kulturellen und finanziellen Elite, vor allem auch aus dem linken Spektrum, Leute, ich finde das wirklich entscheidend, jetzt brilliant. So zu tun, das ist ja furchtbar und yes und hü und hol und hot und nicht gleichzeitig zu sehen, dass Deutschland das als Staat mit seiner Bordellgesetzgebung für einen Sklavinnenmarkt macht, das finde ich daneben. Das regt mich wirklich auf, weil Pornokratie ist so ein strukturelles Herrschaftssystem. In Deutschland wird systematisch von Staates wegen Menschenhandel betrieben. Bei Epstein waren es einfach Private Clubs, aber auch Menschenhandel. Und Frauen sind sowohl in Deutschland Mittel zum Zweck. Sex ist nicht Liebe, sondern vor allem eben Pornokratie und wird mächtigen Männern unterworfen, Männern, die Geld haben. Und so ist eine Pornokratie, ich habe das die Wortschöpfung genommen, das heißt Porno und Kratos, oder wie Demokratie, Körper und Herrschaft, oder? Also es geht im Spätkapitalismus um Konsum und Aufmerksamkeit, es gibt keine Leistung mehr, die Ausbeutung wird nihilisiert, entmoralisiert. Und genau das ist passiert bei Epstein und das passiert in Deutschland. Deutschland hat keinen Schutz für Mädchen und Frauen mit diesen Gewaltbordellen. Bin ich so empört, aber ich bin gerade wieder von österreichischer Grenze nach Deutschland gefahren und sehe diese Laufhäuser. Also ich habe das, glaube ich, auch schon letztes Mal erwähnt. Ich finde, wir müssen das immer wieder erwähnen, weil der Staat wird in Deutschland der sexuelle Gewaltmanager und Epstein war der sexuelle Gewaltmanager. Das habe ich heute in die Podcasting gebracht.
Das ist
ein ganz neuen Dreh.
Ein ganz neuen Dreh und jetzt werde ich langsam wach, so im Hirn. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, ist es wirklich so? Ist es wirklich so, dass wir uns medial oder unsere Medienberichterstattung darüber aufregen, dass Epstein Kinder missbraucht hat? Ich hätte da ein großes Fragezeichen. Geht es nicht vor allem darum, einzelne Personen schlecht zu machen und das aufzuhängen, eher in so einem gesamtpolitischen
Kontext zu stellen.
Ja, genau. Ja. Und auch Grabenkampf, weißt du? Ja, warum sage ich das? Ich vergebe die Schrumpelgurke der Woche an die SZ, das Manager-Magazin, RTL, Bild, Sky, die Kleine Zeitung, die FAZ, die Berliner Morgenpost, die NZZ, die Zeit, Watson, Tagesspiegel, ZDF und der Standard. Und das war nur das Ergebnis einer Recherche, die mich 2 Minuten gekostet hat, indem ich gegoogelt habe in der News-Suche, welche Medien haben im Kontext von Epstein eigentlich diesen unfassbar bescheuerten, falschen, verharmlosenden Ausdruck minderjährige Frauen wurden missbraucht, verwendet. Und herzlichen Glückwunsch, die alle und noch viel mehr.
Vielen Dank. Es wird
nicht geschrieben, Epstein und sein riesenglobales Netzwerk an Männern hätten Kinder missbraucht und Frauen, aber auch Kinder missbraucht, sondern nein, es sind minderjährige Frauen.
Das ist
unfassbar. Und wenn man es ernst, wenn die das ernst nehmen würden, hätten die geschrieben, groß angelegtes globales Kindermissbrauchsnetzwerk. Tun sie aber nicht. Weil es keine Rolle spielt. Es geht um die Empörung und es geht um die Offenlegung. Aber Mette Marit, weißt du?
Naja, also ich finde sie wirklich doof, sorry. Also ich mag diese Mittäterinnen absolut
nicht. Natürlich nicht, aber choose your fight. Worüber sprechen wir? Die einzige Person, die bislang zu Recht verurteilt ist für dieses große Netzwerk, ist Ghislaine Maxwell, ist eine Frau. Zu Recht, die hat 20 Jahre bekommen und eine satte Geldstrafe. Die sitzt im Fernsehen, sage ich schon. Nein, im Gefängnis.
Aber bald im Fernsehen.
Aber die ganzen Männer nicht. Nicht.
Ja, keiner. Ja, es ist kein einziger verurteilt.
Und Entschuldigung, es ist auffällig.
Ja, absolut. Absolut, du hast wirklich einen ganz wichtigen Punkt. Und ich glaube, der ergänzt aber meinen Punkt mit Deutschland, oder? Dass diese ganze Pornokratie den Bürgerinnenstatus der Frauen auflöst und verwandelt sie in Sklavinnen auf Zeit gegen Geld. Und diese Mittäterschaft der Medien, die ein globales Männernetzwerk oder Elitenetzwerk zwecks Vergewaltigung und Ausbeutung von Kindern nicht sichtbar und wahrnehmbar und diskutierbar machen.
In der letzten Woche war Katharina Barley, ich meine bei Lanz. Ich glaube, sie war bei Lanz. Ihr Interview mir angeguckt. Ja, es war Lanz, der daneben saß.
Ich habe gesehen, die Sendung war grottenschlecht. Aber egal. Ja.
Aber sie sagte etwas sehr Kluges. Wie kommt es eigentlich, dass wir jetzt sagen, oh, es gibt jetzt 3 Millionen Dokumente, mal gucken, was da drin steht und wen wir da entlarven können, wo seit 20 Jahren Opfer sich gemeldet haben. Und das erzählt jetzt nicht Katharina Barley, das erzähle ich euch jetzt. Es gibt schon seit mehreren Jahren einen Entschädigungsfonds von Epstein, wo sich Opfer melden konnten. Und allein bis 2021 haben sich 150 Frauen gemeldet,
spannend,
die dann auch entschädigt wurden. Also die gibt es.
Ne? Ah, über das
und die
hören
hätte
wir
man
gar
auch
nicht
einfach mal fragen können, wer hat euch missbraucht, als ihr Mädchen wart?
Na, aber das Problem ist, wenn du eben den Fonds kriegst, musst du, das typische Eigenheit des US-Rechtssystems, eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Sonst kriegst du keine Entschädigung. Genau so werden die Fonds also so kommst du zu Geld.
Und
das ist nochmals eine gewaltige Machtausübung.
Aber
gegenüber
und trotzdem,
den Opfern.
Das sind Fälle, die sind seit Jahren bekannt. Mhm. Es gibt die Opfer, aber so wie berichtet wird, gibt es eben keine Täter. Es ist ein täterfreies Konglomerat.
Spannend.
3 Millionen Daten. Was könnte da drinstehen? Ja, fragt doch die Frauen. Warum habt ihr die Frauen nie gefragt? Und wenn ihr sie gefragt habt, warum glaubt ihr ihnen eigentlich nicht? Weil es nicht um Frauen geht. Und da sind wir wieder, ne? Bei Marie Le Jard de Gournay. Da kann einer 30 Dummheiten von sich geben. Er wird doch den Preis davontragen. Wegen seines Bartes.
Ich glaube, so schnell, also so leicht wird es nicht mehr gehen. Also es gibt mittlerweile tolle Frauennetzwerke und es gibt auch uns. Also darüber wird ganz viel geschrieben. Ich finde es schon auch wichtig, dass wir MeToo hatten. Und ich finde schon, also du hast recht, die Leitmedien thematisieren all das nicht. Sie thematisieren auch nicht meinen Vergleich, dass Deutschland als Staat genau dasselbe macht, was Epstein als Privatperson. Ich finde, darüber lohnt sich schon nachzudenken.
Ja, total.
Es ist genau dasselbe, so zu tun, als würden Mädchen und Frauen, wir haben ja das Buch von, ich glaube, Rommelfeger oder wie er heißt, Rommelfang oder so, diese europäische Studie, die ganz klar zeigt, dass Prostitution ein Sklavendienst ist, Sklavinnendienst und schwerste körperliche und psychische Schäden bei allen in der Prostitution unterworfenen Frauen und Mädchen hinterlässt. Das haben wir besprochen. Ich werde es wieder verlinken, dieses Buch, diese Expertise. Und ich finde schon, es ist dasselbe. Es ist ein Schweigen über die Netzwerke von Männern, von der Macht von Männern gegenüber den Frauen.
Ich habe noch ein Beispiel, woran ich gerade denken muss. Ich habe es mir gerade rausgesucht. Jetzt vor kurzem war ja wieder
Bis, World... Bist wieder am Googlen, während ich rede. Hören
Nein.
und Hörerinnen.
Wenn du wüsstest. Nein,
also weiter.
Ich arbeite ja mit Zetteln. Also ich habe den Zettel gerade rausgesucht. Vor wenigen Wochen war ja das World Economic Forum in Davos.
Ja.
Na, also auch großes Wirtschaftstreffen. Und seit Jahren bekannt auch ein Prostitutionsgipfel.
Ah ja, genau.
Seit Jahren bekannt. Und seit Jahren irgendwie gleichzeitig auch kein Thema. Ne? Tralali, tralala.
Ja, die Journalisten gehen natürlich alle zu den Prostituierten. Oder also das ist ja, wir haben an einem Tisch erst kürzlich irgendwie das erzählt. Also ne, die große Inge Bell hat gesagt, was war jetzt die Zahl? Jeder zweite Mann oder jeder dritte Mann war schon mal bei einer Prostituierten. Oder jeder dritte Mann in Deutschland jeden Tag. Irgendwie so.
Ja, also
und dann haben wir in die Runde geguckt und tatsächlich, es waren Männer da, also sei es Verflossene oder Abwesende, die aber die Prostituierte, Anführungszeichen, konsumiert haben.
Wow.
Es ist furchtbar.
Das ist furchtbar. Was ich dir erzählen wollte, war... dass die Plattform oder dass dieses Online-Medium Bef. Now, ja. NAU, in der Schweiz ziemlich bekannt, hat am 21.01.2026 einen Beitrag gebracht, wo ich sagen muss, mir fällt jetzt ad hoc kein blöderer Beitrag ein, den ich jemals gelesen habe, aber der so das Problem, glaube ich, ganz gut auf den Punkt bringt, nämlich unsere völlige Verweigerungshaltung, Realität zu sehen. So, wie lautete die Headline der Plattform Now am 21. Januar 2026? Studentinnen und Lehrerinnen arbeiten in Davos als Escorts.
Wahnsinn.
Das war der Titel. So, warum ging
es? Was stört dich daran?
Weil es eine völlige Verharmlosung ist, erstens von Prostitution. Eine völlige Subjektverweigerung, ne? Also die Frauen werden dargestellt als großartig, selbstbestimmt, wir gehen dahin, wir machen das Riesengeschäft als ne, Unternehmerinnen. Und was war der Hintergrund? In Davos dieses Mal gab es so eine Art Prostitutions-Dating-Plattform, die ist an den Start gegangen, gibt es wohl schon länger, ich kenne mich da nicht wirklich aus, aber es wurde von mehreren Medien berichtet, dass diese Escort-Plattform dieses Jahr extrem hohe Zuwächse hatte in den Anmeldezahlen. Ne? Also irgendwie 4000-prozentige Zuwachs an Anmeldungen. Und dieses Unternehmen, was diese Plattform da bereitgestellt hat, wollte natürlich Werbung machen und ging an, hat eine Presseinfo veröffentlicht mit: Wir haben mal unsere User gefragt, wer seid ihr und was macht ihr da und so. Und dabei haben sie rausgefunden, na, also ihre Anbieterinnen sozusagen, das sind natürlich überhaupt keine Zwangsprostituierten oder Armutsprostituierte, nein, nein, die sind alle selbstbestimmt. Und Now zitierte dann daraus und sagte: Es handelt sich vielmehr um Studentinnen, Lehrerinnen und Ärztinnen. Ist das unglaublich? Also es ist auch eine gezielte Schlechtmachung von einzelnen Berufsgruppen, angesehener Berufsgruppen, die man mal eben in Verbindung bringt mit einem Prostitutionsnetzwerk, einer Normalität des Frauenkaufs, einer Normalität der Ausbeutung von Frauen, einer Normalität von Abscheu gegen Frauen. Das ist völlig schockierend.
Ja, es ist die Normalisierung. Es ist dieses Sozial, oder es ist die, wir erleben seit 20 Jahren, mit, beginnend mit Friends oder mit den popkulturellen Veranstaltungen wie Sex and the City, von zwei Schwulen gemacht, sage ich immer wieder, erleben wir eine Pornokratie, eine völlige Herabwürdigung von Frauen als Mittel zum Zweck, eine sexuelle Ausbeutung mit Gewalt, die wirklich erschütternd ist. Das ist so erschütternd, und sie wird als Progression angeschaut. Und ich möchte, das, was du sagst, Sexualverbrechen sind Machtverbrechen. Es geht bei der Prostitution und Epstein nie um Lust oder Sex, sondern um Kontrolle, Demütigung und Erpressbarkeit. Und diese Pornokratie verbindet die Lager über Ideologien hinweg. Sie zeichnen sich eben aus, wie die Now, wie der Now-Titel und dieses, was Frauen selber auch immer kichernd oder irgendwie erzählen. Sie zeichnen sich gemeinsam aus durch die Grenzauflösung, durch das völlige Fehlen jeglicher Moral. Was habt ihr nun davon, wenn ihr immer sexuelle Revolution und alle Tabus aufhebt?
Ja, aber
das
Regula,
ist die Rechnung. Ja.
Regula, nicht nur die Moral fehlt, auch die Subjekte fehlen, die Freier fehlen, die Männer fehlen, die Frauen kaufen. In Naus Text ist völlig männerfrei. Also würde man Escort austauschen mit, weiß nicht, Äpfel verkaufen. Studentinnen und Lehrerinnen arbeiten in Davos als Äpfelverkäuferinnen. Mhm. Der Text würde sich gar nicht verändern, weil nicht thematisiert wird, wer die Äpfel kauft. Mhm. Und genauso ist es bei der Berichterstattung von Epstein. Wenn wir weiß nicht was hören, welche Frauen in den Royals und eventuell auch welche Frauen in der Politik von Frankreich bis auch Deutschland Kontakt hatten, eventuell mit Epstein. Die Männer werden ausgeklammert. Es ist eine männerfreie Berichterstattung, bis auf Trump.
Ja, das ist natürlich eine Komplizenschaft der Männer. Das ist die Kompliz, das ist der krasse Ausdruck der Männerherrschaft, der Komplizenschaft. Und es ist ja sehr clever gemacht, der Süddeutschen Zeitung, von ARD und ZDF. Es sind ja auch die Männer, die sich dann über Epstein breit auslassen. Und tatsächlich, du hast recht, die Subjekte finden nicht statt, die Vergewaltiger finden nicht statt, abgesehen mit ein paar Namen. Und es ist tatsächlich so, dass ein Fokus auf die Frauen gelegt wird. Natürlich, weil es sich doch so lohnt.
Aber nicht auf
den
die
Fokus
Opfer, ne?
Auf die Frauen. Ja, natürlich nicht auf die Opfer. Aber auf die Frauen als eigentliche Täterinnen zu fokussieren und nicht auf dieses unglaubliche breite Machtwerk. Es ist schon, also das siehst du ja an Peter Mandelson, um ihn nochmal zu erwähnen. Keir Starmer wusste von der Connection mit Epstein. Er wusste, der Peter Mandelson, der hat natürlich gesagt, ich bin schwul, ich habe doch kein Interesse an Mädchen, als ob die Schwulen so wahnsinnig sauber wären quasi im Sex, oder? Also das ist ja auch... Und der Keir Starmer hat tatsächlich gedacht, er wusste alles, der ist eng befreundet mit einem Kindervergewaltiger, der ein Kindervergewaltiger-Netzwerk hat. Das ist doch eine gute Idee, den nach Washington zu schicken. Oder? Mhm. Also, ihr müsst euch das mal plastisch vorstellen und realistisch vorstellen. Das ist a lack of judgment, ein völlige Absenz von Urteilskraft, die sich eben auch in den Medien manifestiert, dass die Täter einfach nicht erwähnt werden, außer eben ein paar Namen, die gerade ins politische polarisierte Schema passen. Was ich aber auch nicht gern habe, ist, wenn dann die Sexarbeiterinnen, Apologetinnen, diese Idiotinnen vor die Kamera treten und sagen, ja, es sind halt Männer. Man kann nicht sagen, welche Partei, sondern es sind halt Männer, sind halt Vergewaltiger. Das ist einfach dumm. Auch das ist dumm. Auch das hat keine Urteilskraft. Ich finde so, wie du es uns erklärt hast, dass es geht um Subjekte, es geht um Personen, die haben Namen, die haben Parteien, die haben ein Vermögen. Die müssen rechtsstaatlich, also die können in den Staaten, in den USA natürlich sofort belangt werden, weil es dort keine Prostitutions-, also Bordellgesetzgebung gibt wie in Deutschland.
Ja, sie haben aber auch ein Umfeld. Sie vergeben Jobs, sie haben Familien, sie haben Kinder. Ich finde, das macht mich immer fassungslos. Was macht das mit unserer Welt, in der wir leben, wenn es absolut normal ist, dass Männer Frauen kaufen können?
Eben, wir sehen,
das
was
verändert
es mit
alles. Es verändert den Blick auf alle Frauen, auf
wir
sämtliche
sind,
Frauen.
Absolut, wir sind voll drin. Wir sind voll drin und ich finde, das ist eines der entscheidendsten Themen. Wir sind in dieser Pornification. Und was mich eben auch wahnsinnig aufgeregt hat an diesem Peter Mandelson-Fall ist, sexuelle Orientierung wird zum Schutzschild, quasi die Identität. Macht verzeiht alles, solange man eben nützlich ist. Oder? Dass diese Typen alle überleben, ist kein Zufall, sondern hat Systemlogik. Downing Street, Lamer, Washington, Netzwerke schlagen immer Frauen. Mhm. Und wir erleben es, wie das, und ich finde es eben ganz verballhornerisch, wenn von Backlash geredet wird. Weil, also natürlich ist, also die Frauenbewegung geht immer zwei Schritte nach vorn und mindestens einen dann wieder zurück, Backlash. Ich glaube, es ist aber noch mehr. Es ist eine riesen Wut und eine riesen Revanche gegen westliche Frauen, vor allem auch von westlichen Frauen getragen, die mit diesem Anbändeln, mit Islamofaschismus alles verraten, was wir jemals erkämpft haben oder die Heldinnen vor uns. Es geht wirklich um eine Revanche und eine Rückgängigmachung von den Frauen als Subjekten und Bürgerinnen. Und zwar auf wirklich hinterhältigste Art und Weise. Und deshalb wäre es toll, wenn wir Geld hätten für ein Projekt, das die Arbeit machen könnte, was die Isabel Rohner jetzt so schön gezeigt hat, dass wir alle Schlagzeilen auflisten, datieren, aufzeigen und genau zeigen, wie ein absolut frauenhasserischer Medienkontext erstellt wird, ausgerechnet zu einem Kindervergewaltigungsnetzwerk wie Epstein. Das ist ja das Perverse, oder?
Das ist das Perverse und noch was ist pervers? Das gab es auch 2019 schon zu Epstein. Im Kontext seiner Verurteilung und des Todesfalles waren die Medien voll mit Epstein und auch mit den Geschichten über sein ominöses Netzwerk, was damals genauso im Dunkeln war wie heute, ne? Und es wurde verkauft als, weiß ich nicht, wir geilen uns ein bisschen auf, wenn wir Zeitung lesen. Also wir, die Männer, ne? Es hat sich ja nichts getan. Was ist denn passiert?
Also ich bin... Also,
was hat sich denn verändert? Hat sich etwas verändert? Ich glaube nicht.
Boah, da bist du aber also unfassbar nihilistisch und negativ. Also ich finde schon,
Hat sich was verändert seit 2019 im Umgang mit dem Kindermissbrauchsnetzwerk von Epstein medial? Hat sich was verändert?
Ich bin noch nicht bereit, einfach die Finte ins Korn zu werfen.
Ich finde das schön, dass du hoffnungsvoll bist.
Es kann ja auch zum nächsten Business gehen. Oder? Also wir haben die Taliban, wir haben den Iran, also wir haben jetzt einen Monat Medien, Verballhornung, westliche antidemokratische Berichterstattung gehört, in dem eben der Frauenaufstand gegen die Mullahs in der Islamischen Republik Iran einfach nicht benannt wurde oder ein bisschen. Immer wenn ich das auf X poste, schicken mir dann irgendwelche durchgeknallten Idioten irgendwie so, ich habe hier einen Bericht gefunden bei SRF über die Islamische Republik im Iran. Oder als ob eine kleine Randnotiz den Subjekten, dem Frauen Aufstand gegen das islamofaschistische Regime in Iran irgendetwas bieten würde für unseren Diskurs hier im Westen, in Deutschland, in Frankreich und in Italien und Österreich, weil das wäre für uns eigentlich entscheidend, um den Islamofaschismus zu bekämpfen, bei uns hier. Weil
du müsstest auf der jeden Titelseite Tag, sein. Ne?
Absolut. Ja. Und es ist ein Frauenaufstand. Das sagen alle seit Frau Freiheit leben. Es sagen alle, die persischen Frauen haben eine lange Tradition. Und es ist furchtbar, was alles bekannt wird und wovon ich keine Ahnung hatte. Auch da gibt es ein ganz tolles neues Buch. Das heißt, glaube ich, Neil. Ich werde das gerade verlinken. Ein schmaler Band einer anonymen Iranerin, die beschreibt, was die Mullahs machen. Beispielsweise nur auf die Augen zu zielen bei den Demonstranten und Demonstrantinnen, damit man die Frauen entstellen kann fürs Leben und identifizieren, weil wenn du sonst irgendwo hinschießt, kannst du das auch in einer Praxis behandeln. Mhm. Augenverletzungen kannst du nur im Spital behandeln. Dann kannst du die Ärzte identifizieren, die dich behandeln, und du kannst eben die du wirst dann registriert und verhaftet, vergewaltigt, was auch immer. Und das hat eine lange Tradition in Persien, das Blenden von Feinden. Und ich finde, in dieser ganzen postkolonialen Diskussion, oder die dann irgendwie wieder irgendwelche durchgeknallten Idiotinnen vor die Kamera stellen und sie reden lassen und überhaupt keinen historischen Kontext bereitstellen und Iran, also die Islamische Republik Iran, das größte islamofaschistische Regime unserer Zeit, dass das überhaupt nicht im Westen besprochen wird, ich kann nicht mehr. Mhm. Ich habe ein Beispiel. Hat Sarah Maria Sander auf X gebracht, die Drehbuchschreiberin und die Autorin, die sich stark für die Befreiung der israelischen Geiseln eingesetzt hat, die jetzt gecancelt wird bei ihrem eigenen Film, den sie als Drehbuch eingereicht hat. Also sie hat einen Film geschrieben, das Drehbuch geschrieben, für sich die Hauptrolle schriftlich unterschreiben lassen, und jetzt produziert das deutsche Fernsehen diesen Film mit jemandem anderen, ihr nicht. Sie wurde also gecancelt bei ihrem eigenen Werk. Natürlich gibt es einen Rechtsstreit, aber das ist eine der übelsten Geschichten. Also auch das unbedingt, das müsste jeden Tag in unseren Medien stehen. Aber sie hat heute ein aktuelles Beispiel zu dem, was wir jetzt gesagt haben, von Epstein zur Islamischen Republik Iran gezeigt, bei der Olympiaeröffnung. Offensichtlich war gestern die Eröffnungszeremonie der Winterolympiade in Italien. Und da schreibt Sarah Maria Sander, Iran läuft unter der Flagge der Islamischen Republik ein. Kommentar der Moderatoren, Zitat, naja, die Politik lässt sich nicht ganz heraushalten. Man denke hier vielleicht nicht nur an Sport. Und dann kommt ein PR-Satz für das islamische Regime. Zitat, man habe sogar eine Frau ins Olympische Komitee aufgenommen von der Islamischen Republik Iran. Und am Rand ein bisschen betreten, ja, ist doch eigentlich furchtbar die Nachrichten, nicht wahr? Oder? Und so läuft die Token Woman für das islamofaschistische Regime ein ins Stadion, oder? So mit einem Wurstkostüm, einem silbernen Wurstkostüm.
Das hatte jedes Land hatte dieses Wurstkostüm.
Aha, okay. Mm,
ja.
Das ist ja furchtbar. Also, ja. Das ist wirklich schrecklich. Also, ja. Aber egal. Wir haben keine Fashion-Kritik. Und dann sagt Sarah Maria Sander noch weiter: Dann läuft Israel ein. Plötzlich heißt es: Naja, jetzt hören wir doch mal hin, wie der Saal reagiert. Es hätte bei der Generalprobe ja wahnsinnig viele negative Reaktionen gegeben. Dann, ja, man sei in Italien natürlich sehr israelkritisch und halt sehr solidarisch mit der gebeutelten palästinensischen Bevölkerung. Die israelischen Athleten können einem doch leid tun. Sie können ja nichts dafür, was die Regierung Netanyahu tut. Das ist der Kommentar.
Ja,
zu Einlaufen von Olympia.
Du hast völlig recht, Regula, und ich finde es auch gut, dass du das bringst. Ich habe da tatsächlich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn du das. Ich glaube, du nimmst dem Ganzen die Kraft, wenn du dich darüber lustig machst.
Es ist nicht lustig.
Weil es überhaupt nicht lustig ist.
Nein, aber weil es so dumm ist. Ja, aber die sind so dumm. Du musst es in eine Sprache bringen.
Nein, es ist kraftvoller, wenn du es nicht tust. Weil es ist eben die Norm. In der Fernsehberichterstattung. Und ich habe mir leider gestern diese Eröffnungsfeier punktuell angetan.
Aha.
Ich habe selten etwas so Langweiliges gesehen und selten etwas so auch gleichzeitig, also es war wahnsinnig langweilig. Und dann kommt Iran und die beiden Kommentatoren, und ich lasse jetzt jedes Adjektiv weg, berichten genau das, was du gesagt hast. Und dann kommt Israel und dann reden sie plötzlich völlig anders.
Mhm.
Und da hast du völlig recht. Und das, was du zitiert hast, ist ein wortwörtliches Zitat. So lief die Berichterstattung ab. Ne? In einem gleichzeitig stundenlang erzlangweiligen Eröffnungsevent.
Mhm. Aber wieso sich Isabel Rohde das antut, dann muss ich die Stimme verändern.
Weil ich sehr müde war und ein bisschen vor dem Fernseher lag und dachte, gut, vielleicht.
That was a joke and that was a Retourkutsche. Das war eine Retourkutsche. Gegen die Belehrung, wie ich was zu lesen habe. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Es steht nicht sehr gut mit unseren öffentlich-rechtlichen Medien und Leitmedien, wenn es um Mädchen und Frauen geht.
Und Juden und Jüdinnen.
Ah, ja, das.
Und Israel.
Ja, das ist klar. Für mich sind Mädchen und Frauen Juden und Jüdinnen und Israel. Punkt. Es gibt nichts anderes.
Ja. Also Mädchen und Frauen sind die Juden der Geschlechter, ne? Mhm. Das der Antisemitismus und Antifeminismus sind eng verwandt. Mhm. Ich hätte noch ein anderes Thema für heute.
Ja, da bin ich doch sehr glücklich.
Ja.
Ich hoffe, es ist was Positives.
Ja, es ist was Positives.
Okay,
es ist aber auch gleichzeitig was Trauriges. Rita Süssmuth ist gestorben am 1. Februar 2026. Sie wurde fast 89 Jahre alt. Mhm. Warum erzähle ich das? Abgesehen davon, dass Rita Süssmuth, ich finde, ein irres politisches Vorbild ist in ihrer Gradlinigkeit und in ihren Erfolgen, die sie de facto für die Mädchen und Frauen in Deutschland errungen hat, ich nenne gleich ein paar, ich hatte auch zwei sehr schöne persönliche Begegnungen mit Rita Süssmuth, mich sehr, sehr geprägt haben und an die ich oft denke. Und deswegen hat die Nachricht von ihrem Tod, sie hat mich nicht überrascht, ne? Aber es hat mich schon traurig gemacht, dass diese Frau mit so viel Rückgrat und so viel Klugheit gegangen ist. Denn für mich steht Rita Süssmuth tatsächlich auch für eine Kultur des Zusammenarbeitens über Parteigrenzen hinweg, die viel zu selten ist, die momentan kaum vorkommt, so nehme ich das wahr, die früher auch wirklich etwas Besonderes war. Denn ich glaube nicht, dass die Gräben zwischen den Parteien früher weniger tief waren. Und Rita Süssmuth, die erste Bundesfrauenministerin wurde, also sie wurde 1985 Bundesministerin für Jugend, Familie und Gesundheit und hat dann ihr Ministerium umbenannt und explizit die Frauen aufgenommen, Jugend, Familie, Frauen, Gesundheit, das verdanken wir ihr unter anderem. Und sie war später 10 Jahre lang Bundestagspräsidentin. Sie wurde damals von Kohl so ein bisschen weggelobt in dieses Amt, weil sie wirklich eine Pain in the ass war als Frauenministerin und in ihrer eigenen Partei nicht immer
der
wohl
CDU,
gelitten.
CSU.
Der CDU, der CDU,
als Fraktion,
der CDU,
ja. CDU,
genau.
Ja.
Und was hat sie jetzt gemacht? Sie war Bundestagspräsidentin und sie wurde eine politische Bundestagspräsidentin. Und es ist ihr, also es war von 1988 bis 98, ihr ist es mit zu verdanken, dass 1994 der Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, erweitert wurde um den Verfassungsauftrag.
Also, sehr schön. Ja.
Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
Mhm.
Das ist.
Das steht, ja, das ist großartig. Es steht aber in der Bundesregierung Seite, oder? Ich habe jetzt schnell geguckt, Nachruf auf Bundesministerin.
Du googelst, während ich was erzähle.
Ja. Nachruf auf Bundesministerin Außerdienst Professor Dr. Rita Süssmuth. Und da steht überhaupt nichts vom Artikel im Grundgesetz, obwohl das natürlich wahnsinnig wichtig ist als Auftrag, sondern weißt du, was da steht? In Erinnerung bleiben uns auch ihr beherztes Agieren nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl, das war 1986, und ihr Kampf gegen die Immunschwächekrankheit AIDS. Hierbei wandte sich Rita Süssmuth, jetzt kommt's, entschieden gegen jede Form von Ausgrenzung und legt ihren politischen Fokus konsequent auf Prävention und Forschungsförderung.
Ja, und das stimmt auch. Die hat
ja, aber von Frauen
viel gemacht,
steht nicht.
Aber von Frauen steht nirgendwo was. Und das
genau.
ist mir bei ganz vielen Nachrufen aufgefallen. Ich will mal noch ein paar andere Errungenschaften von Rita Süssmuth sagen. Sie hat durchbekommen den Anspruch auf Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub. Sie hat durchbekommen die Anerkennung von Erziehungszeiten auf die Rentenversicherung. Sie hat durchbekommen eine deutliche Anhebung von steuerlichen Kinderfreibeträgen. Sie hat durchbekommen, Rita Süssmuth ist es zu verdanken, dass wir den sogenannten dritten Weg erreicht haben in der Debatte um den Paragraphen 218. Also die heftig geführte Abtreibungsdebatte, ne, wo es heftige wir brauchen eine Liberalisierung und heftige Blockaden gab. Und sie hat es trotzdem geschafft, eine Lösung zu finden. Klammer, meiner Meinung nach würde ich mir noch was anderes wünschen. Ne? Mhm. Aber wir haben eine Lösung, die handhabbar ist und die es möglich macht, dass Frauen nicht mehr verrecken, wenn sie eine Abtreibung brauchen.
Mhm.
Ne? Ganz, ganz klar. Und sie hat es 1997 mit durchbekommen, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Also Rita Süssmuth, ne, dieser kleinen, zarten Frau, die sie war, die hat so viel für Frauen getan in Deutschland. Und ich finde das Ja, ich finde das wunderbar. Ich finde, da ist sie wirklich ein großes, großes, großes
Vorbild.
Es gab
aber kein Staatsbegräbnis. Also wenn ich das so
aber
höre,
das kann
hätte
noch kommen, ehrlich gesagt.
Ah, okay.
Da wäre
okay
ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob ja sie nicht eins bekommt. Ja, ich glaube, das ist nämlich in der Diskussion.
Ah, sehr schön. Sehr
ja
schön.
Also
es wäre ne durchaus angebracht. Und dann würden hoffentlich auch all die Errungenschaften, die du jetzt erwähnt hast, auch zur Erwähnung kommen.
Ich habe sie interviewen dürfen für mein Buch 100 Jahre Frauenwahlrecht, Ziel erreicht. Ach, und schön weiter, was ich 2017 herausgebracht habe mit Rebecca Beerheide, mit der Journalistin. Und da haben wir sie interviewt und das Interview, ich habe das heute nochmal gelesen, wo ich gedacht habe, es ist so ein
großartig
toller,
ja,
es ist so irre toll, wie sie auch beschreibt, wie so die Zusammenarbeit von Frauen über Parteigrenzen die Basis ist, dass wir politisch auch etwas erreichen.
Ah, das finde ich wirklich großartig. Da hast du das gebraucht. Und ich glaube, du hast ein Foto mit Rita Süssmuth, wo die Isabel Rumi und die Rita Süssmuth. Ist das richtig? Weil
ja
das würde ich eigentlich gerne für unsere Folge bringen. Ich finde, es ist so tröstlich zu wissen, dass eine Frau so viel für uns alle Frauen erreicht hat. Diese Heldin, das ist so tröstlich zu wissen, gerade im Anschluss an unser schreckliches Gespräch über die Nichtsichtbarkeit von brutalster Ausbeutung von allen Frauen, also Mädchen und Frauen. Und deshalb ist es doch so tröstlich zu wissen, was eine einzige Frau erreichen konnte.
Ich hab gestern auch ein Interview gelesen, das hat die Emma jetzt nochmal auf ihre Seite gesetzt. Von, mhm. Ich meine 1985, also war bekannt, oder sie war gerade Bundesfamilienministerin damals geworden. Und es war auch so, die hatte einfach Rückgrat. Die wusste als Wissenschaftlerin, sie war Erziehungswissenschaftlerin und lange Jahre auch Direktorin von diesem, wie hieß das, Institut Frau und Gesellschaft da in Hannover. Die wusste,
ja,
die hatte
so
eine
toll
glasklare ja Analyse, ne, was geschehen muss, frauenpolitisch. Und es wird so deutlich, auch in diesem Interview, dass sie also für viele ein bisschen unverhofft Ministerin wurde, aber wie groß ihr Interesse war, diese Chance auch zu nutzen. Also auch unter der Prämisse, dass sie eventuell von Kohl unterschätzt wurde. Ne?
Ja,
und
ja.
Ich fand das ganz, ganz spannend. Und das Foto, was es von mir gibt mit Rita Süssmuth, das stammt von morgens ganz, ganz früh, als wir beide auf dem Flughafen Tegel damals noch uns trafen am Gate. Wir waren gebucht
toll
auf denselben Flug. Und der Flug hatte, Gott sei Dank, ich war noch nie so froh, dass er eine Flugverspätung hatte.
Oh. Ja,
der hatte eine Stunde Verspätung und ich habe diese Stunde mit Rita Süssmuth diskutiert. Das werde ich nie vergessen. Das war wunderbar.
Ich habe gerade ein Zitat gefunden bei FemBio Specials von der wunderbaren Luise F. Pusch. FemBio Special, Frauen aus Stuttgart, Zitat von Rita Süssmuth aus 1998. Zitat: Es geht nicht darum, dass die Frauen noch mehr Leistungen zu erbringen haben, sondern vielmehr darum, dass die Leistungen von Frauen endlich sichtbar gemacht, wahrgenommen und erinnert werden. Fantastisch, wunderbar.
Großartig.
Das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Gedenktag. Ich finde das ganz wirklich tröstlich, also dass wir so unsere sehr schwierige Folge nach langer Abwesenheit und furchtbarer Massenschlechterei unter Frauen, Mädchen, Jungs und Männern in der Islamischen Republik Iran, dass wir hier sehen, wie Frauen wirklich viel erreichen können.
In
wenn sie
Sinn
denn auch unterstützt werden. Ja.
Ja, und wie viel sie auch aushalten müssen, um etwas zu erreichen. Ne? Das ist nicht so, dass, dass das ein Spaziergang war. Ne?
Also, absolut. Also machen wir Rita Süssmuth alle Ehre, alle politisch engagierten Frauen. Nehmt euch Rita Süssmuth zum Vorbild. Und in diesem Sinne?
Auf das Gute in der Welt. Auf die Frauen.
Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.